Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle hier seid. Beim Singen ist mir gerade die Stimme ein bisschen weggeblieben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich meine Stimme heute Morgen nicht geölt habe, aber ich hoffe, die bleibt jetzt zumindest während der Predigt da. 29. April 2017. Ja, einige gucken ganz erstaunt. Kommt noch. 29. April 2017. 23 Uhr abends. Was habt ihr da vor? Schlafen? Ja, ich würde es bezweifeln. 90.000 Zuschauer, die insgesamt 5,5 Millionen Euro an Eintrittsgelder gezahlt haben, um dabei zu sein. Es ist der Showdown im Wembley-Stadion in der Weltmetropole in London. Joshua versus Klitschko. Der Boxkampf um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht vor 90.000 Zuschauern. Wer von euch hat schon mal einen Boxkampf live erlebt, also war mal im Stadion? Oder wer von euch hat schon mal einen Boxkampf vor dem Fernseher verfolgt? Hände hoch. Ah, die meisten. Okay, auch ganz kleine. Aber es ist ein Sport. Und was ich immer interessant finde, ist der Moment des Einmarsches des Boxers. Der Ringsprecher, meistens der Herr Buffer, der ganz lange den Namen zieht. Der Ringsprecher ruft den Namen, das sind meistens Kampfnamen, die Boxer sich geben. Da ist zum Beispiel der Steel Hammer, also Stahlhammer, oder The Punisher, das ist der Bestrafer, oder The Beast from the East, das Biest aus dem Osten. Und diese Namen sollen wohl Angst und Schrecken verbreiten. Und interessant ist, wenn das ganze Vorprogramm gelaufen ist, was manchmal länger dauert wie der Boxkampf selber, wenn dieses Vorprogramm gelaufen ist, dann wird es ruhig in der Halle, dann ruft der Sprecher den Boxer auf, und dann geht das komplette Licht aus und der Scheinwerfer geht komplett auf die Katakomben. Die Scheinwerfer erleuchten den Eingang und es erscheint der Kämpfer. Pompös, machtstrotzend, inszeniert und untermalt mit der passenden Musik schreitet er dann von Bodyguards und anderen wichtigen Leuten begleitet und brutal in Szene gesetzt zum Kampfring. Willi hat heute gesagt, was haben wir heute? Palmsonntag. Warum komme ich drauf? Lass uns Matthäus, Kapitel 21, die Verse 1 bis 11 lesen. Matthäus 21, 1 bis 11. Ich habe heute leider keine Präsentation, die Nacht war zu kurz. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Steht in Zacharia 9,9. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihnen darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Jesus kommt mit seinen Jüngern von Jericho und geht nach Jerusalem. Aber was möchte er dort? Was will er dort? Was hat er vor? Und unterwegs in der Nähe von Bethphage oder Bethanien, da gibt er zwei seiner Jünger einen Auftrag. Und der Auftrag lautet, oder die Aufgabe ist eigentlich nur, ich brauche einen Esel. Aber wofür und warum? Ich habe einfach mal geguckt, wie weit ist es von Jericho bis nach Jerusalem? Das sind zwischen 40 und 45 Kilometer. Und wie weit entfernt ist Bethanien oder Bethphage? Ungefähr 3 bis 5 Kilometer. Der ist doch schon fast an die 40 Kilometer mit seinen Jüngern gegangen. Und jetzt kurz vorher möchte er einen Esel haben oder einen Füllen. Und die Begründung dafür, warum das so sein soll, die lesen wir in Vers 4. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Hallo Israel, hallo Jerusalem, dein König kommt. Verstehst du es nicht? Und Jesus reitet auf diesem Füllen in diese Stadt ein und zeigt damit ganz offensichtlich, wer er ist. Es ist für alle sichtbar, dass der König einzieht. Wenn das Volk Israel die Schrift genau gekannt hätte oder aufgepasst hätte, wenn die Augen geöffnet hätten, hätten die spätestens jetzt erkannt, der König kommt. Und kommt er mit der passenden Musik untermalt, mit ganz wichtigen Leuten umgeben, mit der Elite, machtstrotzend und inszeniert. Jesus, er zieht keine Schau ab, als er nach Jerusalem einzieht. Für die Szene drumherum sorgen andere. Es ist die große Menschenmenge, die ihm zujubelt. Aber wo kommen die her? Das können wir in Johannes 12, Verse 12 und 13 und Vers 17 und 18 nachlesen. Johannes 12, 12 und 13, 17 und 18. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und Vers 17 und 18. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Die Stadt Jerusalem stand kurz vor dem Passafest und da waren mehr Leute als normal, mehr als da gewohnt haben. Es war ein großer Menschenauflauf und sie hörten, dass Jesus jetzt zur Stadt kommt. Und da waren auch noch welche, oder die hatten auch gehört, dass er Lazarus aus den Toten auferweckt hatte, was kurz vorher passiert ist. Und darum ging ihm die Volksmenge entgegen, weil sie das gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Dieses Wunder, es lockte die Menschen. Und es steht sogar in Johannes 12, Vers 11 oder ab 10. Da beschlossen die Obersten, ab 11, denn seinetwegen, also um der Lazarus willen, gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Das heißt, diese Auferweckung des Lazarus hatte ganz viel in dem Volk bewirkt. Und diese Wunder hatte diese Menschen angelockt. Und sie jubelten ihm zu, das haben wir gerade gelesen, Vers 13, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Und in Matthäus 21, Vers 9, steht es so geschrieben, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna, in der Höhe. Und so wie Willi es schon gesagt hat, es gibt einige, denen hat es nicht gepasst. Das verlesen wir in Lukas 19, Vers 39 und 40. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Jesu Einmarsch in dieses Herzstück, Jesu Einmarsch in diese mächtige Stadt Jerusalem war nicht aufzuhalten. Da konnte sich, ja, wer weiß, wer in den Weg schmeißen, um die Jünger und die Volksmenge aufzuhalten. Die Zeit war gekommen, dass Jesus einmarschiert. Die Zeit für diesen Showdown war gekommen. Und Jesus beginnt sofort, haben wir auch schon gehört, Matthäus 21, Vers 12 und 13. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus beginnt sofort und fängt erstmal an, diese Kampfarena aufzuräumen. Der Tempel, dieser Vorhof des Tempels wurde dazu missbraucht, Geld zu machen, Vieh zu verkaufen und auch arme Leute abzuziehen. Und das war nicht das, wofür dieser Tempel bestimmt war. Der Tempel war eine Begegnungsstätte von den Juden zu Gott und sollte keine Verkaufshalle sein. Und zu Beginn seines Wirkens hatte es Jesus schon einmal gemacht, dass er den Tempel aufgeräumt hatte. Können wir nachlesen in Johannes 2, Vers 13 bis 16. Nachdem Jesus diesen Tempel gesäubert hat, geht er zurück nach Bethanien. Und die nächsten Tage verbringt er in Jerusalem bis zu seiner Kreuzigung. Und ich fand es interessant, dass in dieser Zeit, wo Jesus mit dem Esel, ich sag mal, einmarschiert ist, wenn man das so sagen darf, in dieser Zeit folgen 4 Angriffe auf Jesus, wo er versucht wird von der Führung des Volkes und wo versucht wird, ihn vor dem Volk bloßzustellen und ihn unglaubwürdig zu machen. Der erste Angriff, da geht es um die Frage nach der Vollmacht, in der Jesus redet. Der erfolgt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Matthäus 21, Vers 23. Und als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte, und sprachen, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Seit über 3 Jahren lehrt Jesus schon das Volk, und jetzt kommen die auf die Idee zu fragen, in welcher Vollmacht tust du das eigentlich? Und es ist eine ziemlich gute Frage, weil wenn Jesus sagt, ich tue es in der Vollmacht Gottes, dann sagen die, du hast den Namen Gottes gelästert. Wenn er das sagt, ich tue das nicht in der Vollmacht Gottes, dann sagen die, dann bist du ein falscher Prophet. Es ist eigentlich ein sehr guter Faustschlag, eigentlich ein guter Treffer, das muss sitzen. Und Jesu Reaktion, Vers 24 und 25, die erste Hälfte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, will ich euch auch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder vom Menschen? Eigentlich auch keine schwere Frage. Eigentlich etwas, wozu die Leitung, die geistliche Führung des Volkes eine Antwort haben muss. Weil wenn da ein Prophet durch Israel rumläuft und verkündet und das Volk glaubt, dann muss ja die geistliche Führung dazu ja Stellung beziehen. Aber diese Frage von Jesus bringt die obersten Priester und die Ältesten des Volkes jetzt richtig ins Schwitzen. Und ich finde es echt gut, dass wir im Wort Gottes auch die Überlegung von denen lesen können. Vers 25 weiter. Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er uns fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen vom Menschen, so müssen wir die Volksmenge fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Die stecken jetzt in einer Zwickmühle. Und wenn die sagen, ja, Johannes ist vom Himmel, also die Taufe des Johannes ist vom Himmel. Johannes hat gesagt, das ist Gottes Sohn. Jesus ist Gottes Sohn, dann müssten sie Jesus ja auch anerkennen. Sie stecken in einer großen Zwickmühle und wir erkennen aus dieser Überlegung heraus, dass es den Ältesten und den Führern des Volkes nicht um die Wahrheit ging, sondern das Ziel von denen war, vor dem Volk gut dazustehen, das Gesicht nicht zu verlieren. Es geht ihnen nicht um die Wahrheit, sondern es geht ihnen um deren Macht und Anerkennung. Und deswegen gibt Jesus seine Sichtweise über diese Ältesten des Volkes und über die Priester in Vers 28 bis 46 gibt er sie weiter. Und er urteilt ganz hart über sie. Er sagt zu ihnen, die Zöllner und Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Er sagt ihnen, ihr habt die Propheten getötet, ihr werdet auch mich töten und dafür werdet ihr zerschmettert und zermalmt werden. Und wie ist die Reaktion dieser obersten Schicht darauf, auf diese Ankündigung? Vers 45 und 46. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Ist schon mal gut, sie haben gemerkt, es geht um sie. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn, also die Volksmenge, ihn, Jesus, für einen Propheten hielt. Jesus gibt ihnen auf diese Frage, in welcher Vollmacht redest du? Da sagen die in Vers 27, und sie antworten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Absolut gelogen. Da sprach er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Die Führungsschicht des Volkes steht da wie ein kleiner Schuljunge. Der zweite Angriff, der auf Jesus erfolgt, ist die Frage nach der Steuer. Das ist in Matthäus 22, Vers 15 bis 17. Es kommt von den Pharisäern und von den Herodianern. Die Herodianer, das sind Anhänger des herodianischen Königshauses, also von Herodes aus dem Königshaus. Matthäus 22, 15 bis 17. Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihm in der Rede fangen könnten. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Darum sag uns, was meinst du, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Es ist ja absolut eklig von denen, wie so Schleimer und Heuchler hier zu Jesus ankommen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagen sie hier die absolute Wahrheit. Und aus deren eigenen Mund betonen die quasi, was der Unterschied zwischen Jesus und zwischen ihnen ist. Jesus ist wahrhaftig, lehrt den Weg Gottes in Wahrheit und nimmt auf niemanden Rücksicht und sieht die Person der Menschen nicht an. Es ist ein großes Lob und es zeigt eigentlich genau den Kontrast zwischen Jesus und der Führung des Volkes. Jesus sagt die Wahrheit, sie nicht. Trotzdem versuchen sie, ihn hier ja diese Frage zu stellen und Jesus ist jetzt in die Enge getrieben. Wenn wir jetzt zurück auf diesen Boxring gehen, könnten wir sagen, Jesus steht in der Ecke und wenn er jetzt nach rechts ausweicht, dann kriegt er den Schlag ins Gesicht. Wenn er jetzt sagt, ihr müsst dem Kaiser auf jeden Fall die Steuern zahlen, dann ist er wie so ein Zöllner. Dann sagen, ja, alles klar, du bist ein Unterstützer der Römer. Die beherrschen uns ja, du bist ein Feind der Juden. Dann würden die das Judenvolk gegen ihn aufhetzen. Wenn er jetzt nach links versucht auszuweichen aus dieser Ecke, dann werden die zum Kaiser gehen und sagen, guck mal, Kaiser, das ist hier, ne, also Jesus, das ist so ein aufständischer Jude. Wir sind ja auf deiner Seite, lieber Kaiser. Er ist ein Feind der römischen Herrschaft. Nehmt ihn gefangen, beseitigt ihn. Das könnte eine Gefahr werden. Und das ist eine echt gute Frage. Und ich glaube nicht, oder ich wüsste nicht, wie ich geantwortet hätte, aber zu 100% nicht so, wie Jesus es getan hätte. Weil seine Reaktion lesen wir in Vers 18 bis 22. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworteten ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Zuerst sagt Jesus ihnen ganz klar und deutlich, was er von ihnen hält, was er von ihnen denkt oder was sie sind. Ihr Heuchler. Und dann sagt er, oder er legt ihnen die Antwort quasi in deren Mund. Wessen Bild ist auf diesem Denar, auf diese Münze? Ja, die des Kaisers. Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und nicht nur das, sondern er sagt auch noch, gebt Gott, was Gott gehört. Und das ist genau das, was sie nicht nachkommen. Sie geben Gott nicht den Notwendige oder die Ehre, die ihm gebührt. Sie geben Gott nicht den Lob, den er empfangen sollte. Sie sind Gott nicht gehorsam, wie sie es sein sollten. Sie führen das Volk nicht so, wie sie es tun sollten. Sie beten Gott nicht so an, wie es richtig wäre. Nicht mit reinen Herzen. Gebt Gott, was Gott gehört. Das, worüber ihr euch Gedanken macht, ihr Pharisäer, das, womit ihr mich versuchen wollt, das ist ein leichtes. Und Jesus erhöht hier den Schwierigkeitsgrad, weil wir nicht nur dem Kaiser geben sollen, was ihm gehört, sondern er fordert uns und die Pharisäer ganz klar dazu auf, vergesst Gott nicht. Erkennt doch endlich, was das Wichtigste im Leben ist. Der dritte Angriff, da geht es um die Frage nach der Auferstehung, folgt sofort. Oder Vers 22 noch, als sie das hörten, verwunderten sie sich und ließen ab von ihm und gingen davon. Keine Worte, kein Gegenargument. Der dritte Angriff ist die Frage nach der Auferstehung, Vers 23 bis 28. Und an jenem Tag traten Sadduzäer zu ihm. Die sagten, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum 7. Zuletzt nach allem starb die Frau. Wem von den sieben wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Die Sadduzäer, die kommen hier mit einem ganz komplizierten Fall zu Jesus. Und wer waren die Sadduzäer überhaupt? Die Sadduzäer, die waren so Leute, die hatten mehr Dinge, an denen sie nicht geglaubt hatten, als Dinge, an die sie geglaubt hatten, wenn man die so sich betrachtet. Und wenn man das so vergleichen will, dann ähneln die unseren heutigen liberalen Theologen, die nur das Wort oder nur das aus dem Wort Gottes glauben, was ihnen passt. Und so waren die Sadduzäer auch, die haben da ganz viel rausgenommen und dies und das und jenes. Zum Beispiel glaubten sie nicht an die Auferstehung. Nicht an Engel und nicht an Wunder. Wenn wir jetzt nur ein ganz kleines Stück nach hinten gucken, wenn sie nicht an die Auferstehung glauben, was ist mit Lazarus? Da waren ganz viele Zeugen, die gesehen haben, er ist tot, er wurde begraben, Jesus hat ihn auferweckt. Vor kurzem passiert. Wenn wir gucken, wie Jesu Geburt angekündigt wurde, da waren die Hirten auf dem Feld. Es war nicht nur einer, nicht nur zwei, wahrscheinlich mehr. Das heißt, es gab durchaus Leute, die Engel gesehen hatten, auch zu deren Lebzeiten, die das bezeugen und beweisen könnten. Glaubten sie trotzdem nicht. Und Wunder, gehen wir einfach mal zurück, ein Kapitel zurück. Matthäus 21, Vers 14, wo er den Tempel gereinigt hatte. Vers 14, und es kamen Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Blinde und Lahme, Leute, die nicht sehen und Leute, die nicht gehen können, kommen zu Jesus und er heilt sie. Ja, wo waren die Sadduzäer? Am liebsten würden wir den zurufen, mach die Augen auf. Das, was du nicht glaubst, passiert vor deinen Augen. Zusätzlich dazu nehmen sie nur die 5 Bücher Mose als Grundlage für ihre Lehre und alles andere wird angezweifelt. Also kommen sie auf Jesus zu und schildern ihnen diesen ganz komplizierten Fall Und ich finde, also wenn ich zu der Zeit bei der Krippe arbeiten würde, würde ich erstmal die Frau untersuchen, was mit der los ist. Weil wenn sie immer heiratet und der Mann stirbt sofort danach, dann kann das irgendwie nicht ganz mit rechten Dingen zugehen. Aber wie dem auch sei, ne? Also die haben sich das ausgedacht. Und die Aussage aus dieser Geschichte, die die da inszeniert haben, ist folgende. Die Auferstehung beinhaltet unlösbare Probleme und kann deswegen nicht wahr sein. Also da gibt etwas, was nicht lösbar ist, ne? Weil wessen Frau ist das jetzt im Himmel? Die Frau kann ja nicht von 7 Männern die Frau sein im Himmel. Ist ja die Vielehe. Will Jesus nicht? Also kann irgendwas nicht stimmen mit der Auferstehung. Reaktion von Jesus in Vers 29. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Ein Satz, der sitzt. Liebe Sadduzäer, ihr seid auf dem Holzweg. Sadduzäer könnten denken, was? Wir haben uns so eine gute Frage ausgedacht. Und Gott schmettert die hier erstmal mit einem Satz ab, sagt ganz klar, was er von ihnen hält. Und die Begründung folgt dann in Vers 30 bis 33. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Im Himmel geht es nicht darum, wer ist mit wem verheiratet. Im Himmel geht es um die Gemeinschaft mit Gott und um Gott zu verherrlichen. Vers 31. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, der spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als die Menge dies hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Jesu Antwort ist genial. Weil welche Bücher nehmen die Sadduzäer als Grundlage für sich, für die Lehre? Die 5 Bücher Mose. Also, aus welchen Büchern antwortet Jesus ihnen? Aus Mose. Das steht, jetzt muss ich eben gucken, steht in 2. Mose 3, Vers 6. Das ist die Stelle beim brennenden Dornbusch, wo Mose den Auftrag von Gott bekommt, das Volk Israel aus dem Land Ägypten herauszuführen. Und dort am brennenden Busch, da sagt Gott zu Mose, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Lebten denn Abraham, Isaak und Jakob zu Moses Zeiten? Alle schon verwest. Wahrscheinlich nicht viel über von denen. Trotzdem sagt er, ich bin. Das heißt, Gott ist immer noch deren Gott. Und Gott kann immer noch deren Gott sein, weil diese Menschen auch auferstehen werden. Gott ist nicht ein Gott der Toten. Ich bin der Gott. Leben die genannten Personen etwa noch? Nein. Ist Gott ein Gott der Toten? Nein. Gibt es Probleme bei der Auferstehung? Nein. Maximal für die Sadduzäer. Dieser so genial geplante Angriff auf Jesus mit diesem wahnsinnig komplizierten Fall zerplatzt wie so eine Seifenblase. Und der 4. Angriff folgt sofort ab Vers 34. Da geht es um die Frage nach dem größten Gebot, Vers 34 bis 36. Und als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Also die Pharisäer und Sadduzäer waren, ich sag mal, konkurrierende Gruppen. Und die hat es wahnsinnig gefreut, dass Gott die Sadduzäer diesen Mund gestopft hat. Endlich hat jemand mal ganz klar den Mund gestopft. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Eine sehr gute Frage, so wie die anderen auch. Das Problem, was Jesus jetzt hat, wenn er ein Gebot hervorhebt, dann werden die anderen gleichzeitig abgeschwächt. Das ist, wenn ich sage, habe ich jetzt nicht, aber ich sage, ich habe 10 Autos und alle gefallen mir gleich, aber genau das ist mein Lieblingsauto, dann werden die anderen schon abgewertet. So ist es bei den 10 Geboten. Gott hat diese 10 Gebote dem Volk gegeben, und wenn jetzt Jesus sagen würde, ja, das wichtigste Gebot ist das Gebot, dann würden die sagen, ja, was ist mit den anderen? Gott hat alle Gebote gegeben, du widersprichst die anderen werden abgeschwächt und dann gibt es richtig Zündstoff für eine ganz heikle Diskussion. Wenn Jesus sich darauf einlassen würde, wäre seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Also, wie reagiert Jesus? Ab Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also welcher der 10 Gebote sind das jetzt? Stehen die so wortwörtlich in den 10 Geboten drin? Tun sie nicht. Ich finde aber genial, dass Jesus hier anders reagiert. Er gibt ihnen eine Antwort. Er sagt nicht, weil ihr mir nicht antwortet, antworte ich euch auch nicht. Er stellt keine Rückfrage, sondern er antwortet. Also es ist völlig egal, ob Jesus die Frage nicht beantwortet, ob er eine Rückfrage stellt oder ob er sofort antwortet. Jesus hat immer die richtige Antwort parat. Und er nennt diese 2 Gebote. Es gibt eigentlich 10 Antworten auf diese Frage. Welches ist das größte Gebot? Es gibt 10 Antworten. Gebot 1 bis 10. Und welches nennt Jesus? Er nimmt das 11. Er nimmt nicht eins dieser 10 Gebote, sondern er nimmt das, was das zusammenfasst. Und wo ich das so durchgelesen habe, diese Tage von dem Einzug in Jerusalem bis zur Kreuzigung, da hat Jesus mich, genauso wie die Sadduzäer, Pharisäer und Schriftgelehrten, sprachlos gemacht. Unser Herr Jesus ist genial. Und in dieser Predigtvorbereitung, da wurde mir Jesus immer größer. Zu Beginn seines Wirkens ging er in die Wüste und wurde vom Teufel versucht. Er wurde versucht, damit er verführt wird. Und ihm wurden auch Fragen gestellt oder ihm wurden auch Dinge oder Aufgaben gegeben, wo man auch denken könnte, wie reagieren wir da drauf? Wie hätten wir reagiert? Jesu Antworten ist genial. Zum Abschluss seines Wirkens zieht er in diese Kampfarena Jerusalem ein und die Antworten sind genauso genial. Zu Beginn die Wüste, zum Abschluss jetzt das. Und Jesus widerlegt keines der Gebote. Die Gebote, die ich euch gegeben habe, die sind nicht schwer. Sie bündeln sich in diese beiden. Und interessant ist, dass einer der Schriftgelehrten, das steht allerdings jetzt in Markus 12, Vers 32 bis 34. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Die Schriftgelehrten müssen eingestehen: Jesus, das, was du sagst, ist die Wahrheit. Aber gehen wir zurück zu Matthäus 22, da geht es ab Vers 41 weiter. Da setzt Jesus noch einen drauf. Jetzt stellt er eine Frage. Können wir von Vers 41 bis 45 lesen. Da geht es um diese Frage: Wenn Jesus Christus Davids Sohn ist, wie kann David Jesus seinen Herrn nennen? Und die Reaktion der Pharisäer in Vers 46 ist: Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern, auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Und die Elite des Volkes, die Führer des Volkes, die geistlichen Führer, die waren sprachlos. Und ich musste an Hiob denken, wo Gott ihm sämtliche Fragen stellt, ab Hiob 39 bis 42, eine Frage nach der nächsten und Hiob hat keine Antwort. So sprachlos wie Hiob damals war jetzt auch die Führung des Volkes. Und jetzt, wo sie so sprachlos sind, jetzt, wo sie keine Antwort haben auf Jesu Fragen, wo alle ihre Angriffe abgewehrt wurden, jetzt deckt Jesus schonungslos ihre Machenschaften auf. Er zeigt, den Führern des Volkes ganz klar ihre Verfehlungen. Und das ist eigentlich fast der ganze Kapitel 23. Und ich möchte nur Vers 27 bis 33 lesen. Da sagt Jesus: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchte Gräber gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und voller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt. Und sagt: Hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Eine ganz klare Aussage Jesu zu diesen Menschen, die versucht haben, ihn zu verführen, die versucht haben, ihn kurz vor der Vollbringung des Erlösungswerks zu Fall zu bringen, die von dem Teufel angestachelt wurden, um Jesus vor diesem Volk bloßzustellen und ihn unglaubwürdig zu machen. Und welches Ende nimmt denn dieser Kampf, zu dem Jesus nach Jerusalem gegangen ist? Matthäus Kapitel 27, Vers 31. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Wie verlässt Jesus die Stadt Jerusalem? Seine Haut ist zerfetzt. Auf seinem Kopf drückt eine Dornenkrone die Dornen in seiner Kopfhaut. Blut verschmiert ist sein ganzer Körper. Er ist erschöpft und hat einen auf dem Rücken, trägt er ein Kreuz. Das ist sein Todesurteil. So verlässt Jesus die Kampfarena Jerusalem. Hat er etwa verloren? Nein, auf gar keinen Fall. Jesus ist der Sieger. Johannes 19, Vers 30. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und Lukas 24, Vers 5, die zweite Hälfte bis 6, die erste Hälfte. Lukas 24, 5 und 6. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Jesus ist nicht tot. Jesus hat es vollbracht und Jesus ist auferstanden. Jesus ist der Sieger. Und letztes Jahr an Palmsonntag hat Johann Löwen gepredigt. Und der Leitgedanke seiner Predigt war: Gott setzt Zeichen. Da ging es darum, um die Demut, um die Heiligkeit, um die Allmacht, um den gerechten Richter und um viele mehr Eigenschaften, die sich in diesem Einzug nach Jerusalem ja vereinigen und wo eigentlich ganz klar hervorgeht, dass der König in Jerusalem einmarschiert. Und weil Johann im letzten Jahr den Fokus so auf Jesus gesetzt hatte oder auf die Eigenschaften, da wollte ich eigentlich dieses Jahr von den Menschen predigen, die so drumherum waren, die ihm zugejubelt haben, die ihn vielleicht verneint haben. Aber wo ich mich vorbereitet habe, da wurde mir Jesus einfach zu groß. Und ich habe einfach in seiner Kampfführung gesehen, wie genial er ist. Und ich kam an Jesus in dieser Predigt nicht vorbei. Matthäus 21, Vers 6 und 7. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Als Jesus in diese Kampfarena einzog, wusste er, dass er einigen Menschen in Jerusalem total egal war. Sie haben sich trotz seines Wirkens auf dieser Erde, trotz seiner Zeit, die er dort in Israel verbracht hat, nicht mit ihm befasst. Und als er in die Stadt kommt, fragen sie sogar die anderen Menschen, wer ist dieser? Als Jesus in die Kampfarena einzog, wusste er, dass viele Menschen die falsche Erwartung an ihn und die falsche Hoffnung auf ihn hatten. Viele jubelten ihm nur zu, weil sie hofften, dass er sie von der Herrschaft der Römer befreit. Sie haben seine Botschaft nicht verstanden. Als Jesus in diese Kampfarena einzog, wusste er, dass die Menschen, die ihm lauthals zujubelten und ihn zum König über Israel erheben wollten, einige Tage später schreien werden, kreuzige ihn und wir haben keinen anderen König außer den Kaiser. Als er nach Jerusalem einzog, wusste er, dass die geistliche Führung des Volkes ihn nicht akzeptieren und absolut nicht anerkennen würden und dass sie alles daran setzen würden, ihn vor dem Volk bloßzustellen. Als Jesus nach Jerusalem einzog, wusste er, dass sein Todesurteil von den Führern des Volkes schon beschlossen war. Können wir in Johannes 11, Vers 47 bis 57 nachlesen. Und er eigentlich zum Staatsfeind Nummer 1 geworden ist. Und trotzdem ging er in diesen Kampf, demütig und reitend auf einem Esel. Er hat es für dich getan. Versuchst du immer noch, ihn zu ignorieren? Ist sein Bild in dir vielleicht immer noch völlig verzerrt? Hast du die falschen Erwartungen und Hoffnungen in ihn und dich mittlerweile von ihm abgewandt, weil er dich deiner Meinung nach enttäuscht hat? Oder bekämpfst du ihn noch mit allen Mitteln und versuchst darzulegen, dass er falsch liegt? Jesus Christus ist Sieger. Das soll die Botschaft meiner Predigt sein. Und lasst uns noch 1. Korinther 15, Vers 57 lesen. 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus kannst du zum Sieger werden, wenn du es noch nicht bist. Und wenn du schon ein Sieger bist, dann lass uns Jesus durch diese Ereignisse, die sich dort zugetragen haben, lass dir Jesus aufs Neue groß werden. Jesus ist genial. Jesus ist groß. Jesus ist der Sieger. Lasst uns ihm danken und dazu stehen wir auf. Amen.